Mir war eigentlich klar, dass Bild niemals sozusagen den Preis bekommen würde. Was mich geärgert hat tatsächlich, war, dass wir sozusagen nicht mal zu den Nominierten gezählt haben. Denn wenn man dort drei Leute oder man hätte wahrscheinlich auch vier oder fünf nennen können, da finde ich, dass wir einfach dazugehört hätten. Wenn man sich anschaut, wie lange zum Beispiel NTV oder Welt auch gebraucht haben, um auf Quoten zu kommen, die dann attraktiv sind. Und ich finde, wir hatten teilweise tolle Erfolge, gerade während des Ukraine-Krieges, mit bis zu am Morgen 3, 4% manchmal, was echt für einen frischen Sender wirklich viel war.
Die Turi 2 Agenda-Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
Paul Ronsheimer hat einen der gefährlichsten Jobs im deutschen Journalismus. Der Vize-Chefredakteur der Bild-Zeitung hat im Jahr 2022 insgesamt 7 Monate lang aus der Ukraine berichtet, für Bild und Bild TV über den Krieg, und er ist selbst auch unter Beschuss geraten. In der kommenden guten Dreiviertelstunde spreche ich mit Paul über Albträume und über den Kulturschock, wenn er nach Monaten im Krieg wieder in Deutschland ist. Es geht aber auch um Kritik an Bild, darum, wo er sie ungerecht findet, darum, wo er Kritikerinnen und Kritikern durchaus recht gibt. Außerdem erfahren wir, wie er auf die Kürzungen und Einschnitte blickt, die jetzt bei Bild TV anstehen. Noch ein Wort zur Tonqualität. Ich spreche mit Paul remote über FaceTime. Paul hatte leider keine Möglichkeit, seine Stimme nochmal in guter Qualität aufzuzeichnen, wie wir das sonst in diesem Podcast machen. Wir haben aber versucht, in der Nachbereitung das Beste aus der Telefonqualität herauszuholen. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Herzlich willkommen zu diesem Jobs-Podcast. Herzlich willkommen, Paul Ronsheimer. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wir unterhalten uns am 8. Dezember. Wir sind remote. Wo erwischen wir dich gerade?
Tatsächlich an einem der wenigen Tage, wo ich in Berlin bin. Bin gestern zurückgekommen oder vorgestern. Hatte eine Reise von der Ukraine und dann nach Katar hinter mir und bin jetzt hier, um ein paar Termine zu machen in Berlin.
Wir hätten uns normalerweise schon am Montag unterhalten. Da wärst du in Athen gewesen bei der Premiere deines Kameramannes. Der hatte dort eine Filmpremiere. Wie wichtig sind solche Kriegsauszeiten für dich?
Die sind total wichtig, weil wenn man wirklich teilweise mehrere Wochen oder Monate dort verbringt, wird man schon ein bisschen verrückt im Kopf. Man merkt dann immer, wenn man sich sozusagen eine Auszeit nimmt, dass man doch sehr, sehr viel zu verarbeiten hat, was man auch immer wieder unterschätzt, egal wie viele Jahre man das macht. Es sind Dinge, die dann häufig in Albträumen hochkommen. Oder man merkt einfach, dass man sich schwieriger sozusagen wieder gewöhnen kann an das Leben oder an das normale Leben, ja, was ja ohnehin schwierig ist, wenn man aus solchen Einsätzen kommt. Aber der Anlass bei Yorgos Moutafis, das ist der Kameramann oder mein Kameramann, mit dem ich seit über 10 Jahren unterwegs bin, der einen ganz tollen Film gemacht hat über seine Arbeit mit Flüchtlingen in den letzten 15 Jahren. Da haben wir dann auch unseren ukrainischen Kollegen mitgenommen, den Vadim Moisenko, mit dem ich seit 2014 zusammenarbeite, konnten ihn sozusagen über die Grenze bekommen für ein paar Tage. Und das war dann ein sehr schöner Anlass.
Wie fühlst du dich, wenn du wieder zurück bist in Berlin, im ganz, ich sag mal, normalen Wahnsinn der Hauptstadt mit ihren alltäglichen Problemen, die es da so gibt? Fühlt sich das nicht surreal an?
Ja, es fühlt sich surreal an. Also ehrlicherweise bin ich gerade, was Post angeht, ziemlich chaotisch. Das heißt, ich habe meist viele gelbe Briefe im Briefkasten und viele Mahnungen und all solche Dinge, ja, also sozusagen diese ganz alltäglichen Dinge, muss mich dann um sowas kümmern. Also man kommt schwer rein, ehrlich gesagt, wenn man gerade wie in diesem Jahr, wo ich glaube ich fast 7 Monate unterwegs war, gesamt genommen, dann ist das immer nur ein kurzes Ankommen.
Du bist ja Krisengebiete, Kriegsgebiete gewöhnt. Vor der Ukraine warst du unter anderem in Afghanistan, hast da mit den Taliban Tee getrunken und warst auch an ganz vielen anderen Brennpunkten der Welt. Sind Krieg, sind Menschen in Extremsituationen für dich inzwischen sowas wie Alltag?
Ich glaube, Alltag kann das nie richtig werden, weil jeder Tag aufs Neue wieder etwas sein kann, was man noch nie erlebt hat. auch in der Ukraine, wo ich eben seit 2014 berichtet habe, war es so, dass wir zum Beispiel, als wir im Januar dort wieder ankamen und ich dachte, ja, tatsächlich kann es zu einem größeren Krieg kommen, hat mein Kollege Vadim eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ja, wie man das so macht, und hat darüber geschrieben, War in Kiew. Und wir waren auf dem Weg in den Osten. Und Jorgos und Vadim, wir haben noch so drüber gelacht und haben gesagt, naja, das wird vielleicht dann am Ende sicherlich doch nicht passieren. Und als es dann soweit war, konnten wir das auch kaum fassen. Man hat immer wieder darüber diskutiert, dass das passieren kann. Gerade Vitali Klitschko hat diese Chance immer als wahrscheinlicher gesehen, als zum Beispiel Selenskyj, der immer gesagt hat, er geht nicht davon aus, dass Kiew angegriffen wird. Aber deshalb, und jeder Tag kann bedeuten, dass man mit Dingen konfrontiert ist, die man noch nie gesehen und noch nie erlebt hat. Von daher glaube ich, ist es nie Alltag. Und vor allem sind die Menschen ja auch immer unterschiedlich, anders und sind mit anderen Situationen umgeben, wenn man sie interviewt. Deswegen glaube ich, ist es am Ende immer eine Ausnahmesituation. Aber natürlich gibt es eine Art Gewöhnung daran, sich in solchen Gebieten zu bewegen. Das führt dann zu einer Routine, die wichtig ist, darf aber nicht dazu führen, dass man bestimmte Gefahren nicht mehr sieht oder übermütig wird.
Gibt es Dinge, die in allen Krisengebieten oder allen Kriegsgebieten ähnlich sind, wenn du vor Ort bist?
Ja, es ist schon so, dass die Menschen, die man in diesen Ländern trifft, also es ist ähnlich, dass man sozusagen die Menschen braucht und treffen muss, mit denen man sich gut versteht, mit denen man gut kann. Es ist immer eine sehr persönliche Bindung. Es ist nicht so, bei mir zumindest, dass das jetzt meist Leute sind, die sagen, okay, ja, ich mache das jetzt für ein paar Wochen oder Monate, weil es mir ums Geld geht. Oft sind das eben Menschen, mit denen ich mich dann auch anfreunde, mit denen ich befreundet bin. Und das ist eigentlich in allen Ländern ähnlich. Ja, in Afghanistan habe ich Freunde, die da immer noch leben, in Syrien, selbst in Libyen, aus all diesen Gebieten. Das ist, glaube ich, eine Konstanz in diesen Ländern, was auch ganz entscheidend ist für Krisen- und Kriegsberichterstattung. Das andere ist, das ist auch tatsächlich ähnlich, die Gesichter, die man trifft, also die Reporterkollegen und Kolleginnen. Zum Beispiel treffe ich Clarissa Ward sehr, sehr häufig, sei es in Afghanistan oder jetzt in der Ukraine. Fred Pleitgen, die beiden sind ja bei CNN. Dann sind viele BBC-Kollegen, die ich immer wieder treffe, oder auch Katrin Eigendorf. Also es ist schon immer ähnliche Gesichter. Ja, und plötzlich trifft man sich in Kiew und sagt, ach, wir haben uns doch erst vor 3 Monaten in Afghanistan gesehen. Also der Kreis derjenigen, die sozusagen aus diesen Gebieten berichtet, ist dann doch übersichtlicher, als man denkt.
Ist der Krieg in der Ukraine eigentlich noch mal krasser oder noch mal anders als andere Kriseneinsätze, meinetwegen, wenn du in Afghanistan oder in Syrien bist, weil der in unserer direkten Nachbarschaft stattfindet?
Absolut. Für mich ist dieser Krieg etwas ganz anderes als andere Orte, aus denen ich berichtet habe, weil es in den anderen Gebieten meist so war, dass ich das erste Mal in ein Land gefahren bin, wo bereits Krieg war. Mhm. Und jetzt kann man sagen, in der Ukraine war auch schon Krieg, das stimmt, im Osten, aber als dann eine Stadt angegriffen wurde, die ich auch persönlich sehr, sehr gut kannte. Und ich kannte viele Freunde von mir, die zum Beispiel in der Corona-Zeit dann nach Kiew geflogen sind, weil dort Bars oder Diskotheken offen hatten oder sie einfach die Stadt gerne mochten, die wahnsinnig toll ist im Frühjahr. Ich habe meine Eltern dort mal mit hingenommen. Also ich habe eine große persönliche Bindung. Und die Emotionalität, mit der einen das trifft, ist, glaube ich, noch mal größer, wenn man ein Land auch im Frieden kennt und natürlich auch dort viele Freunde hat.
Wie sehr nimmst du dir eigentlich die Schicksale zu Herzen, die du da teilweise erlebst, von Menschen, die zum Teil alles verloren haben?
Das bewegt einen dauerhaft. Also ich habe einige Menschen getroffen in der Ostukraine, mit denen wir auch immer wieder in Kontakt stehen. Wenn wir dann dorthin fahren, versuchen wir, was mitzubringen. Ich habe einen Mann getroffen, der ein Bein verloren hat, der nicht wusste, sozusagen, wie er Prothesen bekommen kann. Dann versuchen wir da natürlich auch zu helfen. Man geht so in einen Aktivismus rein, also nicht im Sinne, ne, als Aktivist, sondern man versucht dann, diesen Menschen einfach zu helfen oder irgendwas zu tun. Und ich glaube, wenn man versucht, was zu tun, dann hilft es ihnen und es lenkt natürlich auch davon ab, dass man nur noch verzweifelt. Man kann natürlich nicht allen helfen, ja, aber auch im Kleinen, glaube ich, ja, kann es etwas bringen, ja. Also ein anderes Beispiel, also als ich jetzt 4, 5 Monate dauerhaft weg war, habe ich auch gesagt, klar, ja, also wenn Flüchtlinge meine Wohnung brauchen, sollen sie meine Wohnung nehmen. Weil ich finde, es gibt viele Dinge, die man dann einfach machen kann. Und da braucht man nicht irgendwie jetzt ständig drüber reden oder da braucht man auch nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach tun. Und ich glaube, das kann man auch als Journalist im Kleinen.
Du hast gerade schon das Stichwort Aktivismus gebracht. Das, was du beschreibst, ist ja eher eine Aktivität, zu der du dich
Genau, das meine ich.
getrieben fühlst, anstatt Aktivismus. Aber Aktivismus ist ein gutes Stichwort. Inwieweit kann man, wenn man sowas sieht, inwieweit kann man da neutral bleiben?
Ich glaube, man kann in diesem Krieg kaum im klassischen Sinne neutral sein und sagen, die Ukraine sagt dies und Russland sagt das. Ich zitiere da immer Christian Amanpour, truthful, ja, yeah, but not neutral. Truthful, glaube ich, beschreibt das, wie man sein muss. Und das bedeutet eben auch und unbedingt die ukrainische Sichtweise und die Darlegung kritisch hinterfragen. Ja, also im Oktober zum Beispiel gab es eine Situation, wo das ukrainische Verteidigungsministerium behauptet hat, dass russische Soldaten Ukrainer gefoltert hätten und ihnen Zähne rausgerissen hätten, sozusagen, haben ein ganz schreckliches Bild eines Eimers mit Zähnen gezeigt und das
Wow.
sozusagen mit Auschwitz verglichen. Und ich habe damals, als das Foto hochkam und es einige schon gemacht haben, ja, auch international, ich glaube Daily Mail und andere, die einfach das Verteidigungsministerium zitiert haben, habe ich zu meinen Leuten gesagt, lass uns das noch nicht machen, also in Berlin, weil davon habe ich noch nie was gehört. Wir wollen das recherchieren. Und dann sind wir da hingefahren und haben herausfinden können, dass es eben nicht so war, sondern dass es ein Zahnarzt war, der dort gewohnt hatte, neben dieser Folterkammer sozusagen, und den die Russen diese Zähne geklaut haben. Das war nicht klassisches Fake News der Ukrainer, weil ich glaube, sie dachten tatsächlich, das sei passiert. Aber sie haben eben einfach nicht nachgefragt, sondern sie haben einfach etwas rausgehauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein gutes Beispiel dafür ist, dass nur weil man mit den Ukrainern fühlt und weil man auch glaubt, dass natürlich die Ukraine jedes Recht hat, sich zu verteidigen und ihr Land zurückzuerobern, dass es man als Journalist dennoch natürlich genau hinschauen muss und alles hinterfragen muss.
Aus anderen Interviews, die ich von dir gesehen habe, weiß ich, dass du regelmäßig an der Front bist. Wie entscheidest du eigentlich, da gehe ich rein, da bin ich dann an der Front, und wie entscheidest du, das ist zu gefährlich?
Das ist eine Entscheidung unseres gesamten Teams, die meist jeden Tag getroffen wird, durch Recherche, durch Kontakte. Wir haben zum Militär sehr, sehr viele Kontakte. Wenn man sozusagen direkt in eine Frontstellung will, geht das ohnehin, ich sag mal, nur mit militärischer Begleitung. Ja, ist ein klassischer Embed. Allerdings ist es in der Ukraine mittlerweile auch so, dass Städte wie Bachmut zum Beispiel in der Ostukraine faktisch Front sind, ja, wo man sich dann auf Zivilisten konzentrieren kann und über das Leid sozusagen berichten kann. Kommt immer auf den Tag an oder auf die Tage. Wir haben eine Situation erlebt damals rund um Lysychansk. Das war im Frühsommer. Das waren die letzten Stunden, wo die Ukraine die Stadt noch gehalten hat und wir wollten rein und über die Zivilisten eben berichten. Das hat auch funktioniert. Auf dem Weg hinaus, sozusagen auf der Straße hinaus raus, sind wir dann beschossen worden mit Artillerie. Hatten wahnsinnig Glück, weil die Straße mehrere Löcher hatte, also so Gräben sozusagen, und da teilweise die Explosionen passierten und nur eine oder zwei direkt beim Auto, wo dann unsere Scheibe zu Bruch gegangen ist, hatten wahnsinnig Glück, dass wir da unverletzt rausgekommen sind. Was ich damit sagen will, ist, so eine Situation kann Ihnen immer passieren dort, und das können Sie auch schwer planen. Denn Sie wissen nicht, wann die Russen schießen. Sie wissen auch nicht immer hundertprozentig, wie sich die Front weiter verläuft. Ich versuche wirkliche Frontbesuche beziehungsweise Situationen, wo wir uns der absoluten Gefahr ausgeben, insoweit nur dann zu machen, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass es unbedingt wichtig ist, auch für diese Geschichte.
Hast du in solchen Situationen Angst, und wie gehst du dann damit um?
Angst ist es, glaube ich, weniger, sondern eher, man kriegt natürlich einen ziemlichen Puls sozusagen. Also wenn man merkt, dass jetzt der Beschuss losgeht. Ich erinnere mich, dass ich in dem Moment an einen französischen Kollegen gedacht habe, impulsiv, der ähnlich beschossen wurde, auch in einer ähnlichen Gegend, und da ums Leben gekommen ist. Der saß sozusagen hinten und wurde von einem in den Hals getroffen. Und ich habe mich dann, habe an diesen Kollegen gedacht und mich dann geduckt, und tatsächlich sieht man auch auf einem Video, wie dann sozusagen unsere Scheibe zu Bruch geht und direkt über mir ja etwas fliegt. Die Angst kommt dann hinterher. Also Angst verspüre ich meistens dann in der Reflexion. In dem Moment versucht man tatsächlich dann, da rauszukommen, die Situation zu meistern oder auch seinen Job zu machen. Und das hilft dann abzulenken.
Wie gehen eigentlich deine Freunde, deine Familie damit um, dass du einen der womöglich gefährlichsten Jobs im deutschen Journalismus hast?
Und meine Mama schimpft immer mit mir. Interessanterweise habe ich das Gefühl, dass es in diesem Jahr besonders heftig war. Na klar, weil der Ukraine-Krieg war, aber ich glaube auch, dass sozusagen durch die Visualisierung, also durch Live-Berichterstattung und so weiter, sie dann das Gefühl hatte, dass es irgendwie unmittelbarer ist. Ja, und na klar, wenn man dann liest, dass wir beschossen wurden oder andere Dinge passieren, dann ja, schimpft vor allem meine Mutter mit mir, aber sie weiß auch, dass sie mich da nicht so richtig von abbringen kann. Und meine Freunde auch. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe meinen engsten Freund damals an Krebs verloren, und der hat immer mit mir geschimpft und gesagt, ich muss jetzt aufhören, da aus den Krisengebieten zu berichten. Aber bislang habe ich es noch nicht geschafft, davon Abstand zu nehmen.
Vorhin hast du schon gesagt, dass oft es dir auch schwerfällt, diese Eindrücke, die du da hast, zu verarbeiten, dass du manchmal Albträume hast. Wie kriegst du diese schrecklichen Bilder, die du siehst, gerade in der Ukraine, dieses Jahr 7 Monate lang, wie du gerade erzählt hast, wie kriegst du die wieder aus dem Kopf raus? Geht das überhaupt?
Ist mir noch nicht so richtig gelungen, muss ich sagen. Also, dass diese Bilder komplett verschwinden, weil sie natürlich auch viele Tote sehen, viel Leid sehen, das, glaube ich, dauert. Aber ich denke dann immer daran, ja, dass ich als Journalist jederzeit sozusagen aufhören könnte oder aus dem Land raus und rein kann, wie ich möchte, und wie es dann zum einen den ukrainischen Soldaten geht, aber natürlich auch der Zivilbevölkerung, die dort, oder insbesondere der Zivilbevölkerung, die da wohnt. Deswegen versuche ich das so ein bisschen zu verdrängen.
Kannst du eigentlich verstehen, dass Menschen hier in Deutschland jetzt nach 3 Jahren Krise, wir gehen ins 4. Jahr, das womöglich auch wieder ein Krisenjahr wird, zumindest wenn man so den Prognosen glaubt, dass die langsam keine Lust mehr haben und dass die auch sagen, hier Medienkonsum eingeschränkt und meldet euch wieder, wenn die Probleme gelöst sind?
Ja, zum einen kann ich das verstehen. Also ich habe auch einige Freunde, die mir zum Beispiel erzählt haben, dass sie gar keine Nachrichten mehr schauen, weil ihnen das zu nahe geht und dass sie psychisch darunter leiden. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man ja nicht einfach die Dinge, die auf der Welt passieren, ignorieren. Ich verstehe so ein bisschen, dass man ein wenig ohnmächtig darauf schaut, dass man eben tatenlos ist. Aber auf der anderen Seite ist man auch nicht ganz tatenlos, denn jeder hat eine Stimme. Jeder kann auf Politiker einwirken, durch Mitteilungen, durch am Ende eine Wahl. Also deswegen würde das für mich, selbst wenn ich jetzt nicht im Journalismus arbeiten würde, glaube ich, nie der Fall sein, dass ich einfach versuche, die Dinge, die in der Welt passieren, zu ignorieren.
Spielt die Aufmerksamkeitsökonomie, um die es da ja geht, eine Rolle für dich und für deine Arbeit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, damit gewinne ich mein Publikum und damit gewinne ich vielleicht auch Leute zurück, die abgeschaltet haben oder ungern einschalten, Nachrichten?
Ja, ich glaube schon. Also man muss schon aufpassen, auch dass man das Publikum nicht lähmt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, ja, wenn wir sozusagen den 10., den 20., den 30. aus der Ostukraine machen und man sieht sozusagen ein zerstörtes Gebäude, man sieht eine Frau, die leidet. Ich glaube, eine so grausam das ist für die Menschen dort, glaube ich, dass durch eine ständige Wiederholung des Gleichen dieser Verdruss einsetzen kann in Deutschland, so schlimm das ist, ja, aber das ist absolut mein Eindruck. Ich glaube, man muss versuchen, immer auch andere Geschichten zu finden, versuchen sie anders zu erzählen, auch Politikern ungewöhnliche Fragen stellen. Also zum Beispiel eine, die ich Selenskyj gestellt habe, ich glaube im September war es, und die sehr viral gegangen ist, war, was sein Lieblingswitz über Wladimir Putin ist. Und er war so konsterniert von der Frage, dass er nur einfach gelacht hat, ja, ja. 2 Minuten. Und das war so erfrischend für die Zuschauer, glaube ich, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland, ist dann bei Instagram und bei TikTok und so weiter viral gegangen. Und ich glaube, auch wenn Krieg ist, ja, lachen die Menschen. Ist ja nicht so, dass das andere Leben völlig aufhört. Ja, auch im Krieg gibt es Dinge, gerade dann in Städten wie Kiew, dass das Leben weitergeht. Das versuchen dann natürlich hier wieder in Deutschland Leute auszunutzen und zu sagen, guck mal, die gehen ja sogar schon wieder ins Café und in die Bar. Da ist ja gar kein Krieg. Ja, aber nein, ein Krieg ist immer an unterschiedlichen Orten und nicht immer an allen Orten gleich.
Und jeder Mensch braucht mal eine kleine Flucht, ne?
Absolut. Absolut.
Ärgert es dich eigentlich, dass in den deutschen Medien die heimischen Probleme inzwischen wieder größer aussehen als der Krieg in unserer Nachbarschaft?
Nee, ich glaube, das ist alles normal, ja, dass die Menschen sich sehr darauf fokussieren, was vor ihrer Haustür passiert, was in ihren Preisen passiert und in ihrem Leben passiert. Ich glaube aber nicht, dass das Interesse an der Ukraine wirklich runtergegangen ist, natürlich, also im Vergleich zu den ersten Wochen und Monaten. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Klickraten anschaue, also wie viel klicken bei Bild.de auf einen Artikel über die Ukraine, dann ist das immer noch immens, das Hunderttausende, oft auch Millionen. Der Live-Ticker aus der Ukraine funktioniert immer noch wahnsinnig gut. Und auch, wenn ich mir anschaue, was das Interesse angeht, zum Beispiel an Wladimir Putin und auch an Analysen. Und da haben wir ganz tolle Kollegen bei Bild, Philipp Jatow, Julian Röpke, die diese Dinge auf den Punkt analysieren. Und auch das hat wahnsinnig großes Interesse. Ich glaube, dass nach bald 9 Monaten oder 10 Monaten Krieg es völlig natürlich ist, dass ein Interesse etwas nachlässt.
Ich nehme dich als jemand wahr, der, wenn es um Kritik an der Bild geht, einen sehr, ich würde mal sagen, realistischen Blick hat und der auch mal sagen kann, da haben wir falsch gelegen. Gibt es eine Kritik an Bild aus diesem Jahr, wo du sagst, das hat mich geärgert?
Ja, ich glaube, die Kritik, die Anfangskritik, ich habe es dann anders wahrgenommen in den Wochen und Monaten danach, dass man uns irgendwie vorgeworfen hat, wir würden jetzt irgendwie den Krieg instrumentalisieren und diese übliche Kritik, dass wir uns zu sehr in den Vordergrund spielen und so weiter und so fort. Denn ich finde gerade bei der Ukraine Berichterstattung, wo ja außer mir wahnsinnig viele tolle Kollegen waren, Björn Stritze, Sebastian Prengel, Peter Hell, Philipp Jatow, bei einem wahnsinnig vielen Kollegen vor Ort über Wochen und Monate, das wirklich einfach Herzensjournalismus war und ist, und wir eben zu den wenigen Medien in Deutschland gehören, die seit 2014 sehr, sehr klar vorausgesagt haben, was passieren wird. Es gibt Kommentare von mir oder auch von damals von Julian Reichelt, wo drin beschrieben wird, was passiert, wenn wir Nord Stream 2 machen, wenn wir zu wenig Sanktionen machen, wenn wir keinen Druck ausüben, dass dann irgendwann Kiew angegriffen wird. Und dafür wurden wir früher ausgelacht. Plötzlich ja, sind all diejenigen, die Bild vorgeworfen haben, ja, zu, ich sag jetzt mal, pro-amerikanisch oder was auch immer zu sein, vertreten plötzlich die gleichen Positionen. Und da hat mich schon ein bisschen geärgert, dass man das nicht auch einfach mal sieht. Ja. Hm.
Gab es eine Kritik, wo du gesagt hast, die dir spontan einfällt in diesem Jahr, wo du sagst, das war berechtigt?
Ich habe mich tatsächlich jetzt, ich kann es jetzt wirklich nur auf die Ukraine Berichterstattung beziehen. Tja, also ich will dann jetzt nicht über Leute, also über andere Kollegen sprechen, deswegen will ich da über mich sprechen. Ich glaube, dass ich zum Beispiel jetzt, also ein bisschen viele Klitschko-Interviews gemacht habe vielleicht. Das unter anderem, was noch, dass ich vielleicht manchmal zu emotional war. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Schalte, wo mir echt die Tränen kamen, ja, wo ich denke, Mensch, Paul, da hättest du echt irgendwie professioneller sein können.
Wobei ich das natürlich auch sehr authentisch fand, ne? Also
ja, klar, genau. Also da gibt's halt sozusagen die Debatten, ja, ist das zu emotional oder ist das authentisch? Ich bin da hin und her gerissen. Aber ja, klar, sicherlich machen wir Fehler. Und ich mache auch Fehler. Und ich glaube, es tut ganz gut, wenn man darüber reflektiert spricht. Was ich glaube ich auch heute anders machen würde, wäre diesen Twitter-Streits aus dem Weg zu gehen. Ja. Also, aber manchmal ist man dann auch in so einer emotionalen Situation und sagt sich, das darf doch nicht wahr sein. Ja, also was war das damals? Da ging es, glaube ich, um Georg Restle, ja, der Kollege da, um den Streit sozusagen. Was war mit Butscha? Und er hatte, glaube ich, in der Tagesschau gesagt, man durfte nicht nach Butscha. Und dann gab es da heftig Kritik dran, weil wir eben da waren und andere nicht. Und ich glaube, das sind so Dinge, da nehmen wir uns wahrscheinlich alle irgendwie zu wichtig. Sollten einfach ja sehen, worum es geht und nicht um irgendwie Kollegendebatten. Ich arbeite da mit den Kollegen des Öffentlich-Rechtlichen und auch allen anderen super zusammen. Also Katrin Eigendorf, toll, Vassili Golot, der jetzt dort Korrespondent ist, auch in Kiew, der einen fantastischen Job macht, finde ich. Kavita Sharma von RTL, Steffen Schwarzkopf, also sind einfach wahnsinnig viele, viele tolle Kollegen. Und bei der Berichterstattung im Internationalen ist es eh so, dass man nicht das Gefühl hat, dass es so wahnsinnig viel Konkurrenz irgendwie gibt.
Klingt aber jetzt schon ein bisschen festtagsmilde, ne?
Ja, wahrscheinlich, ne? Kaum bin ich mal in Berlin, teile ich nicht mehr aus. Ja, tut mir leid.
Hat es dich eigentlich geärgert, dass du den Deutschen Fernsehpreis nicht bekommen hast?
Mir war eigentlich klar, dass Bild niemals sozusagen den Preis bekommen würde. Was mich geärgert hat tatsächlich war, dass wir sozusagen nicht mal zu den Nominierten gezählt haben, denn wenn man dort drei Leute oder man hätte wahrscheinlich auch vier oder fünf nennen können, da finde ich, dass wir einfach dazugehört hätten. Aber irgendwie war es dann auch schön zu sehen, welche überraschenden Köpfe und Personen und Leute sich dann für mich eingesetzt haben. Das fand ich irgendwie auch ganz rührend. Ja, also selbst eine Sonja Mikisch, glaube ich, vom ehemalige WDR-Chefredakteure, die dann plötzlich für einen Bildkollegen einsteht. Das fand ich irgendwie ein ganz tolles Signal.
Bei Bild ist ja tatsächlich einiges in Bewegung im Moment. Ne? Mit Robert Schneider kommt ein neuer Chefredakteur unter Johannes Boje. Die TV-Aktivitäten von Bild, die vor nicht mal anderthalb Jahren ausgerollt wurden, die werden jetzt zusammengestrichen. Das tut dir schon weh, oder? Zumal du da auch mit aufgebaut hast.
Ich würde lügen, glaube ich, wenn ich sagen würde, dass das nicht wehtut. Genau, ich habe es mit aufgebaut. Damals erinnern wir uns noch an unsere Corona-Live-Berichterstattung und den Handy-Alarm und die Kanzlernacht und all diese Dinge. Und vor allem tut es mir sehr leid für die Kolleginnen und Kollegen. Ja, das war so eine wirkliche, wenn man da in den dritten Stock kam bei uns, das war einfach eine tolle Atmosphäre, so Start-up-mäßig, die hatten alle Bock, super motiviertes Team. Und was es auch Bild echt gut getan hat, ich hoffe, dass jetzt viele von denen weiterhin bei Bild bleiben können und dann auch ihr Bewegtbild und Video und so weiter umsetzen können, dann auf der Homepage oder in Breaking-Situationen weiter im Sender und in Talkshows im Sender. Also es ist ja nicht so, dass Bild.tv komplett begraben wird. Und man muss ja jetzt unabhängig davon, dass ich es schade finde, kommt man ja nicht drum herum, einfach zu sagen, dass die Kosten einfach für Live-Strecken, wenn man sie jeden Tag macht, immens sind. Wo wir sozusagen wieder bei der Frage sind, ja, die wirtschaftlichen Konsequenzen des letzten Jahres. So, da verstehe ich wiederum auch den Verlag. Es ist eine ganz schwierige Entscheidung. Und man muss sagen, ich glaube, das gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass so etwas sicherlich Zeit braucht, ja, wenn man sich anschaut, wie lange zum Beispiel NTV oder Welt auch gebraucht haben, um auf Quoten zu kommen, die dann attraktiv sind. Und ich finde, wir hatten teilweise tolle Erfolge, gerade während des Ukraine-Krieges, mit bis zu am Morgen 3-4% manchmal, was echt für einen frischen Sender wirklich viel war. Alle sagen immer, ja, hatte ja nur 0,2. Ja, aber wenn man sich die Morgenstrecken eben anschaut, dann war es häufig über 1, über 2. Und das waren schon tolle Erfolge, fand ich.
Also beweisen Springer und Bild, die Bildspitze einen zu kurzen Atem in Sachen TV?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube.
Ich versuch's mal mit der Zuspitzung.
Nee, es kostet eben auch wahnsinnig viel, ja. Und ich weiß nicht, wie es in anderen wirtschaftlichen Zeiten gewesen wäre, das kann ich nicht sagen. Ja, also, und die Frage ist sozusagen, wie lange hätte das gedauert und wie sehr ist überhaupt ein reiner News-Sender wirklich profitabel, ja? Oder ist sozusagen die Nutzung, die sich jetzt so sehr in die anderen Richtungen verlagert, dass es genau richtig ist, zu sagen, okay, wir haben dort sozusagen gelernt, wie wir es machen, und jetzt gehen wir auf Bild.de, auf YouTube, in alle Socials und behalten trotzdem den Sender, und wer weiß, was aus dem Sender nochmal wird. Der bleibt ja weiterhin da.
Wird das Zusammenstreichen der Live-Strecken deine Arbeit verändern, auch aus der Ukraine?
Das kann ich noch nicht so richtig sagen, weil ich war jetzt noch nicht, also noch ist sozusagen, gibt es ja diese Live-Strecken. Ich gehe fest davon aus, dass wir diese Live-Momente dann eben, ne, auf der Homepage noch breiter ausbauen und eben da versuchen, besondere Videos zu zeigen. Ob das dann immer klassisch live ist, das weiß ich nicht. Ja, aber der klassische Aufsager sozusagen oder die klassische Reportage, die hat ja auch schon immer sehr gut auf der Homepage funktioniert. Ja, also ich glaube, dass sozusagen jetzt meine Videos ja immer groß bei Bild.de zu sehen waren.
Matthias Döpfner, der hat in einem Podcast für die Springer-Beschäftigten vor kurzem was über die Rolle des Bild-Chefredakteurs gesagt. Er sei der wahrscheinlich unbeliebteste, wenn nicht meist gehasste Journalist in Deutschland. Er werde täglich kritisiert und benötige daher Schutz durch seinen Arbeitgeber. Ich habe viele Fragen zu diesem Satz allein. Würdest du dem zustimmen?
Ich glaube schon, dass es in den vergangenen Jahren und bei den Chefredakteuren, die ich erlebt habe, meistens so war. Ja, also das gilt sowohl für Karl Diekmann als auch für Tanit sicherlich und Julian, weil es einfach so ein großer Betrieb ist, ja, und ist durch Twitter und Social Media, ja, da kann sozusagen, nehmen wir an, ja, ein News-Redakteur macht eine falsche Headline oder etwas, was nicht hätte sein sollen. Am Ende ist eben der Chefredakteur für alles verantwortlich, was 24/7 am Ende, ja, bei Bild.de, in der Zeitung, bei Bild.tv und so weiter passiert. Und das bedeutet dann eine Personalisierung und damit Emotionalisierung immer auf die Person. Und ich glaube, es ist tatsächlich mit der schwierigste Job, den man im Journalismus haben kann.
Du bist ja Bild-Vize, fühlst du dich manchmal auch in Sippenhaft genommen sozusagen?
Nein, nicht in Sippenhaft, aber ich bin jetzt seit 15 Jahren bei Bild Und natürlich, wenn ich irgendwo hinkomme, manchmal auf der Straße oder auch einfach in einer Bar oder ich weiß nicht, dass einen Leute ansprechen auf Bild. Meistens jetzt momentan auf die Ukraine, aber natürlich auch auf die Bild. Ich wundere mich dann immer, wie häufig sozusagen sich dieses dann doch sehr oberflächliche Bild festgesetzt hat. Ja, also ich finde immer, wenn jemand sich eingelesen hat und wirklich das Produkt konsumiert und deswegen eine Meinung hat zu etwas, dann bin ich immer sehr froh, auch darüber zu diskutieren, weil ich es spannend finde. Aber häufig nehme ich gerade Leute in meinem Alter oder jünger wahr, die einfach dumpf irgendwie ja Parolen raushauen, ja, und irgendwas an einer Zuspitzung arbeiten, die sie sonst uns vorwerfen würden, ja. Und das finde ich dann einfach ziemlich ermüdend.
Ich habe bei dir so ein bisschen auch so ein Ausnahmegefühl, ne? Deine Arbeit wird, habe ich das Gefühl, von vielen Menschen sehr hoch geschätzt, auch von Menschen, die Springer und Bild im Prinzip kritisch gegenüberstehen. Also hast du eine Erklärung für diese Sonderrolle?
Ich weiß nicht, ob es da wirklich um mich jetzt nur geht. Ich finde, wir haben viele Kollegen, die auch jetzt bei Leuten, glaube ich, geschätzt werden, die vielleicht jetzt Bild ablehnen oder Springer ablehnen. Bei mir war das ja auch nicht immer so, ja. Also ich habe ja auch sozusagen viel Kritik erlebt. Sicherlich hängt es ein bisschen mit der Thematik zusammen. Vielleicht auch mit meiner, wie soll ich sagen, ist jetzt gar nicht eine grundsätzliche politische Einstellung, aber ich bin jetzt nicht jemand, der in den Kommentaren jetzt besonders radikale Meinungen vertritt, ja. Mhm. Also im Sinne von, die vielleicht diesen Leuten übel aufstößt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sie nicht schreibe, sondern weil ich bestimmte Dinge eben anders sehe. Also nehmen wir zum Beispiel die Flüchtlingskrise, ja, 2015, und da habe ich ja eben sehr, sehr viel Bericht erstattet, sehr, sehr viel mit Periscope damals, wir erinnern uns, gemacht und all diese Dinge, oder bei der Ukraine eben sehr, sehr viele Monate und Jahre dort verbracht. Also ich glaube, es hängt wahrscheinlich mit meinen Themen zusammen.
Ich würde dich gern noch auf Julian Reichelt ansprechen. Ihr geltet ja als Freunde, habt auch Doppelinterviews schon gegeben bei den Kollegen von Horizont zum Beispiel. Seid ihr noch regelmäßig im Austausch?
Nimm's mir nicht übel, aber möchte ich irgendwie nicht so gerne drüber sprechen gerade, weil es ist was Privates, und ich wünsche Julian da alles Gute, dass er sozusagen mit seinen Projekten weiterkommt. Ja.
Und inhaltlich über die Projekte sprechen? Also da gibt's ja.
Nein, wir haben darüber nicht gesprochen. Aber ich gehöre auch nicht zu denen, die dann öffentlich, weil sie meinen, dass ihre eigene Meinung da so wichtig ist, jetzt über meinen alten Chefredakteur und alten Freund herfallen würden. Mhm. Ich glaube, das machen ja genug andere. Ich glaube, man kann ja, wenn man uns beide verfolgt hat, auch in der Amazon-Doku sehen, dass wir immer sehr viel gestritten haben über politische Dinge, über Zuspitzung, über Boulevard. Nicht so sehr außenpolitisch, also was die Ukraine zum Beispiel angeht, da waren wir immer sehr einer Meinung. Und auch damals haben auch viele vergessen, war er jemand, der entschieden mit für den Kurs geworben hat, nicht Refugees Welcome Kurs, so will ich es nicht nennen, aber der sich sehr offen dafür ausgesprochen hat, weil er eben selbst sehr, sehr viel aus Syrien berichtet hat.
Aber wenn man inhaltlich sich das anguckt, was Julian Reichelt da momentan macht, das muss dir doch eigentlich in der Seele wehtun. Eigentlich müsstest du jetzt doch sagen, darüber müssen wir jetzt mal reden, da müssen wir mal diskutieren.
Naja, also wenn ich diskutieren würde, dann nicht via Turi, sondern persönlich, und ich glaube, das, wie gesagt, ich meine, das sehe ich ja jeden Tag bei Twitter, wie da die Debatten sind, aber da werde ich mich nicht öffentlich dran beteiligen.
Ist Kriegsreporter eigentlich ein Job, den du heute noch jungen Menschen empfehlen würdest?
Ich würde jungen Menschen, glaube ich, niemals empfehlen, man kann einen Traum haben, ja, Kriegsreporter zu werden, sondern ich würde empfehlen, Journalist zu werden, Reporter zu werden. Und bei mir war es nicht so, dass ich dachte, als ich mit 16 angefangen habe, für das Auricher Heimatblatt zu schreiben, eine Anzeigenzeitung, dass ich dachte, ich würde einmal Kriegsreportern aus der Ukraine berichten. Ich glaube, was ich jungen Journalisten wirklich raten würde, ist, im Lokalen unbedingt anzufangen und die Begeisterung zu erleben, wenn man lokale Geschichten aufdeckt und dort im Gemeinderat sitzt und diese Direktheit, ja, also ich bin bis heute fasziniert davon, als ich dann damals über Kickers M durfte, dann für die Emder-Zeitung, hat mein Chefredakteur gesagt, du musst das jetzt machen, das war 2005, 6, 7 so, und ich hatte super Informanten in der Mannschaft und dann gab es damals schon einen kleinen Handy-Alarm und der Spieler hat dann die Handys seiner Spieler eingesammelt und wir haben irgendwie jeden Tag eine Seite gefüllt und man hat halt immer direkt auch beim Bäcker oder wo auch immer Direktionen erlebt, ja, oft auch Anfeindungen, wie könnt ihr so schlecht über den Verein schreiben, was auch immer. Aber ich glaube, man lernt als Journalist tatsächlich in den kleinen, mittelgroßen Städten im Lokaljournalismus immer noch das Handwerk und sollte das auch tun, bevor man versucht, im bundesweite Politik oder was auch immer zu machen.
Welche Eigenschaften brauchen junge Menschen, wenn sie in den Journalismus wollen und wenn sie Journalismus vielleicht auch so ein bisschen auf die Ronsheimer Art betreiben wollen, sag ich mal?
Ich klingt jetzt hart, aber massive Ausdauer ist das Wichtigste. Ich glaube, man muss, wenn man... Also ich habe jetzt für sehr viele Jahre wirklich den Journalismus als absolute Prio, die über alles geht, gestellt. Ja, also können sich ja vorstellen, dass viele Familienfeste, viele Freundschaften, was auch immer, da auch draufgehen können. Ja, mhm. Also das, man investiert so viel Zeit, man sollte 24/7 erreichbar sein. Vielleicht ist es sogar eine Art Journalismussucht. Ich weiß es nicht. Ja, also oder Reportersucht. Vielleicht muss es nicht so extrem sein, ja, und ich nehme an, bei mir wird es wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen weniger werden, aber ganz grundsätzlich sollte man nicht 0815, ja, oh Gott, ist jetzt schon 17 Uhr und ich muss jetzt dringend nach Hause, ja, weil ich noch was anderes vorhab. Nein, ja, wenn es gerade im Volontariat, ja, sich anbieten und sagen, nein, ich mach das, ich mach die Reportage in der Nacht, ich mach dies, ich mach jenes. Man muss einfach wahnsinnig Bock auf den Job haben.
Warst du irgendwann mal Burnout gefährdet?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil es mir immer auch so viel Freude gemacht hat. Ja, also es war nicht so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen Job, wo es, ich sag jetzt mal platt, nur ums Geld verdienen geht oder bin in einer großen Kanzlei und schlafe jede Nacht nur 3 Stunden. Aber wenn Sie dann Reporter sind, sehen Sie auch immer ein Ergebnis, finde ich. Sind Sie sicherlich in anderen Berufen auch, aber klassisch. Und gerade bei der Ukraine-Berichterstattung oder Afghanistan, sie merken ja, dass sie, ich will nicht sagen, was verändern können, aber zumindest dazu beitragen können, dass über das Land gesprochen wird, ja, dass sie eine Möglichkeit haben, es zu thematisieren. Und das ist irgendwie schon sehr bereichernd und das macht einen schon glücklich. Mhm.
Wir stehen jetzt vor dem 4. Krisenjahr in Folge, das 2. Jahr des Krieges im Februar. Wie blickst du auf 2023?
Ich glaube, es wird noch sehr viel schwieriger, gerade in Deutschland. Der Winter wird schwieriger werden, weil die Gasspeicher eben nicht aufgefüllt sind. Ich denke, auch die Preisspirale wird bleiben, also gerade aus deutscher Sicht wird es schwieriger, wobei ich sagen muss, all diejenigen, die gesagt haben, jetzt kommt der heiße Herbst und ja, wir bei Bild auch oder der Wutwinter oder was auch immer, dass das nicht so passiert ist. Ich finde, da kann Deutschland auch durchaus mal stolz sein, dass eben nicht Zehntausende schon auf der Straße sind. Ja, es gab Demonstrationen, es gibt Wut und das muss man alles ernst nehmen. Und ich glaube, die Politik hat da durchaus Fehler gemacht. Aber ich meine, wir erleben eben nicht Massendemonstrationen bislang. Trotz all der großen Probleme, die angepackt werden müssen. Das finde ich auch wiederum hoffnungsvoll. Das ist jetzt die deutsche Perspektive, was die Ukraine angeht. Zu viele Unkonstante, nämlich die Frage, wie schnell kann Russland sich bewaffnen? Wie viele Raketen haben sie überhaupt noch? Was ist mit Putin? Was ist mit seinen Konkurrenten? dass es wahnsinnig schwer vorauszusagen ist. Ich glaube aber nicht, dass Russland imstande ist, neue Gebiete, große Gebiete wirklich zu erobern. Ich meine, sie versuchen seit Monaten Bachmut zu erobern und sind nicht weitergekommen. Das ist also, und die Ukraine hofft, dass der Krieg bis Mitte, Ende nächsten Jahres beendet werden kann. Aber auch das ist wahnsinnig kompliziert. Denn der Wunsch, sozusagen das ganze Land zurückzuerobern, ob der erfüllt wird, hängt auch wieder an der Frage, wie viele Männer sind doch bereit zu sterben und wie viele Waffen gibt der Westen der Ukraine. Und dann die Frage, wenn man in Verhandlungen gehen würde, wie sehr könnte es das Land zerreißen? Ja, also sie erleben ja momentan 90% der Ukrainer, die sagen, wir wollen, dass das komplette Land zurückerobert wird. Ja, aber was ist, wenn Zelensky irgendwann am Tisch sitzt und aus welchen Gründen auch immer die Krim oder der Donbass aus seiner Sicht realistisch zumindest jetzt nicht zurückerobert werden kann? Also das sind ja alles Fragen, die man sich stellt. Deswegen wird es, glaube ich, noch sehr, sehr lange sehr kompliziert und sehr blutig und es wird noch sehr viele Opfer geben.
Wenn du die Befürchtung und die Hoffnung gegeneinander abwiegst, was überwiegt?
Bei mir immer die Hoffnung. Ich will nicht zu negativ sein, aber die Hoffnung, das mag jetzt irgendwie pathetisch klingen, aber dass das Böse eben nicht siegt und das Gute siegt und das Gute gewinnt, das ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber in dem Fall, in diesem Krieg ist das wohl so.
Damit wären wir fast am Ende. Eine Frage hätte ich noch. Wie verbringst du die Feiertage? Geht's nochmal zurück in die Ukraine oder bleibst du in Deutschland?
Nein, in der Ukraine ist jetzt gerade mein Kollege Björn Stritzel und ich darf tatsächlich die Feiertage in meiner Heimat aus Friesland verbringen, bei meinen Eltern, meinen Geschwistern und meinen Neffen und Nichten. Und da freue ich mich drauf. Das ist meine Heimatstadt. Und da werde ich jetzt irgendwann in Richtung Weihnachten auch hinfahren.
Paul, ganz vielen Dank für das Gespräch, für die Offenheit. Mach's gut, pass auf dich auf.
Danke dir.
Die Turi 2 Agenda-Wochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. Mehr Beiträge, Interviews und Podcasts findest du unter turi2.de/agenda2023.